Vis-à-vis.
Hallo Joanna Gemma Oguri.
Hallo Anja.
Wir treffen uns hier in Kreuzberg und ich muss ganz ehrlich sagen, deinen Namen kenne ich schon lange durch die Berliner Musikszene, aber ich dachte mal, du seist Italienerin, weil Auguri, das klingt so italienisch.
Das Wort Auguri oder Auguri heißt ja eigentlich so viel wie Wahrsagung und Prophezeiung und das ist ein Künstlername.
Du bist eigentlich in Polen geboren.
Genau, ich bin in Polen geboren, meine Oma ist Ukrainerin und meine andere Oma ist Deutsche gewesen, also Schlesierin und im Prinzip haben wir auch noch irgendwie französische Wurzeln.
Und wie kamst du dann nach Deutschland?
Ich bin mit 5 Jahren mit meiner Mutter und ihrem damaligen Mann ausgewandert und es war alles im Zuge des Bürgerkriegs in Polen. Man wusste halt nicht, wo das Land politisch hinsteuert und wir wollten eigentlich nach Frankreich auswandern. Und dann waren wir in diesem kleinen Fiat Polski unterwegs, ne, mit einem kleinen Kind hinten drinne und ich glaube mit großer Aufregung. Und tatsächlich sind wir dann in Göttingen hängen geblieben und dann entschieden meine Eltern einfach dort auch zu bleiben. Und somit wurde ich statt Französin Deutsche.
War das Anfang der 80er, als Solidarność verboten wurde?
Genau, das muss 82 gewesen sein. Da sind wir ausgewandert, da war ich 5.
Waren denn deine Eltern da in dieser Freiheitsbewegung engagiert?
Mein leiblicher Vater, der hat Philosophie studiert und war da wohl auch involviert, aber man redet da heute gar nicht mehr so wahnsinnig viel drüber. Und meine Mutter war Lehrerin, war Biologie- und Kunstlehrerin in Polen.
Hoffentlich konnte sie das dann auch in Deutschland weiter sein.
Das konnte sie leider nicht. Das wurde ihr hier nicht anerkannt und das war wirklich auch ganz traurig. Sie ist 27 gewesen, als sie in Deutschland angekommen ist und ja, musste dann komplett umschulen. Und die ersten Jahre, ich erinnere mich ganz gut als Kind, da musste sie einfach nachts wirklich in irgendwelchen Fabriken arbeiten. Und irgendwann hat sie sich da so weit rausgearbeitet, auch mit der Sprachbarriere, dass sie dann eine Erzieherinnenausbildung machen konnte. Und dann hat sie ganz lange Jahre in einem Wohnheim für Schwerbehinderte gearbeitet.
Wie kam denn dann die Musik in dein Leben in Göttingen?
Mit dem katholischen Kirchenchor. Ich habe sowieso als Kind wahnsinnig viel Zeit mit mir selbst verbracht, dann immer spazierend in der Natur und habe im Prinzip mit meinen Geistern selbst gesungen. Und dann, das Beste an der katholischen Schule war, dann in die Kirche zu gehen und mit anderen zu singen. Also wir haben auch tolle Lieder gesungen und nicht nur irgendwie die klassischen Kirchenchoräle. Das war einfach so ein tolles Gefühl von Gemeinschaft. Und das klingt ja auch wirklich mystisch, wenn du dann so viele verschiedene Stimmen klingen hast. Und da kannst du dich da so reinfallen lassen. Ich fand das immer ganz herrlich.
Jetzt weiß ich, wo dein Stil, das typische Auguri-mäßige herkommt. Du machst ja so sphärische Songs, die irgendwie breitwand-cinemaskopisch klingen. Also ich würde, wenn ich Filmregisseurin wäre, sofort deine Songs benutzen.
Das kannst du sehr gerne machen, wenn du irgendwann einen Film machst, dann herzlich willkommen.
Ja, also die sind auch mit ungewöhnlichen Instrumenten. Vielleicht zählst du mal auf, was du alles spielen kannst, angefangen von Zither.
Genau, ich spiele die klassische Alpenzither. Ich habe mir jetzt eine neue bauen lassen. Die hat tatsächlich auch noch ein abgefahrenes Moll- und Dur-System und ist aus Walnussholz. Ich liebe sie sehr. Sie wird bei den Live-Konzerten für das neue Album auch endlich zum Einsatz kommen. Darauf wartet sie schon ganz lange. Ich spiele Zither, ich spiele Akkordeon, also eigentlich Instrumente, die alle nicht sehr fancy sind in der Musik, beziehungsweise in der Popmusik. Und was ich aber an den Sounds mag, ist, dass die so aus der Zeit gefallen sind und eigentlich auf ewig zeitlos sind. Und auch jetzt, letzten Sommer, waren wir im Studio und der ursprüngliche Plan war eigentlich, mit einem tollen Produzenten aufzunehmen. Der Produzent ist dann letzten Endes nicht aufgetaucht, beziehungsweise es hat nicht geklappt. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt, ich bin die Produzentin und habe Musikerinnen eingeladen. Und dabei ist tatsächlich auch ein Chor, eine Lapsteel-Gitarre, ein Kontrabass, ganz tolle Orgeln, Glöckchen und ja, ganz wunderbare Dinge. Und ich finde auch, wir haben ein sehr sphärisches Album erschaffen.
An welchem Instrument komponierst du?
Ich komponiere am Akkordeon, auch wenn das so ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber das Akkordeon hat halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also ich spiele eins, was Klaviatur und Basslauf hat und nicht nur Knöpfe. Und du kannst Flöte spielen, du kannst Orgel spielen, du kannst im Prinzip Cello nachahmen.
Ist ein bisschen wie so ein Synthesizer, oder?
Also wenn man da auch noch einen schönen Effekt drauf knallt auf das Akkordeon, dann ist es original ein Synthesizer. Ich mache das dann auch gerne mal bei meinen Live-Shows, dass ich das Akkordeon loope oder dass ich dann eben Effekte mit dazu nehme. Und dann ist es schon eher ein Instrument, was eine riesige Range hat und was man ganz anders nutzen kann, als man es denkt.
Und kriegt man davon Rückenschmerzen?
Ich sitze beim Spielen. Es ist tatsächlich fast 13 Kilo schwer und es klingt aber phänomenal.
Dein Erkennungsmerkmal, dein Trademark ist ja, wenn man mich fragen würde, Melancholie. Siehst du das auch so?
Ja, ich fühle mich tatsächlich im Moll sehr wohl. Es kommt irgendwie die Melancholie und natürlich vielleicht auch eine gewisse Schwere und auch etwas Getragenes. Und trotzdem aber ist da immer Hoffnung. Und das, was mir wichtig ist in der Musik, ist, dass es am Ende gar nicht mehr meine eigene Geschichte ist, die dort erzählt wird, sondern dass das ein Raum wird, wo Menschen wirklich ihre eigenen Emotionen hinterfragen können oder erleben können.
Bist du denn jemand, der eher an andere denkt und dann erst an sich?
Das ist eine gute Frage. Buff. Ich glaube, ich versuche immer die Balance dazwischen und mir gelingt das nicht immer so ganz. Man nennt das, glaube ich, auch so ein bisschen das Aschenputtel-Syndrom. Manchmal ist man ja so ganz größenwahnsinnig und dann merkt man, ah nee, ich muss hier noch ganz viele Linsen und Erbsen auseinanderzählen, bis ich dann eigentlich so weit bin. Und ich glaube, dieser innere Ehrgeiz und Anspruch an sich selbst und vielleicht auch so eine ständige Selbstoptimierung, die man ja auch erlebt, die einem ja auch von außen gespiegelt wird, ja, das ist etwas, was mich schon durchaus beschäftigt.
Du hast ja auch mal im Roten Salon so eine Reihe veranstaltet.
The Saddest Music in the World Contest. Ja, das war genau der Versuch, dort Musikerinnen und Musiker zusammenzubringen, um ihr traurigstes Lied zu spielen. Das war eigentlich über die 3 Jahre, die ich das im Roten Salon gemacht habe, von 2015 bis 2018, immer ausverkauft. Also da war auch Bedarf in der Stadt. Und es war ganz wunderbar, weil eigentlich war es ein fantastisches, fröhliches Event, weil die Menschen sind gekommen und haben sich diesen Emotionen hingegeben und am Ende haben wir zusammen gefeiert und am Ende wurde auch noch ein gemeinsames Lied mit allen zusammengesungen. Das war herrlich.
Dann hat es schon einige Jahre gedauert, bis du dich quasi selber rausgeschält hast aus allen Projekten und unter deinem eigenen Namen rauskommst, ne?
Das stimmt. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe zum Saddest Music Contest, das war so ein Gedanke, der oft kam. Ich habe diese Bühne bereitet für all diese tollen Musikerinnen und Musiker. Und selbst hatte ich dann manchmal das Gefühl von, ah, ich habe aber gar nicht die Kapazität, meine Sachen jetzt nach vorne zu bringen. Und ich glaube tatsächlich, dass durch Corona, eigentlich erst durch diese Phase, wo außen das Leben komplett zur Stille gekommen ist, ich gesagt habe, okay, jetzt alles auf eine Karte und ich gehe jetzt diesen Weg.
Schön, freut mich, weil dass man auch die Chance bekommt dafür, ne?
Ich glaube, in der Musik muss man sich davon frei machen. Das ist sicherlich in anderen Metiers wie im Schauspiel oder im Tanz ist das ja auch ganz stark, dass du wirklich sehr auf dein Alter reduziert wirst. Und natürlich ist das eine Herausforderung zu sehen, ah, da sind ganz viele Newcomerinnen, die kommen jetzt mit 16 groß raus. Und diese Frage habe ich schon öfter gestellt bekommen, was machst du denn jetzt irgendwie mit dein erstes Album mit Anfang 40? Und tatsächlich muss ich sagen, ja super, ich habe ja noch 40 Jahre vor mir.
Du bist ja auch engagiert bei der Female Creator Space. Da haben sich Frauen zusammengetan. Aus welchem Grund?
Das ist eigentlich im Prinzip der Versuch, dass wir uns wirklich mal vernetzen hier, die Berliner Musikerinnen, dass wir uns in Fragen von, ja, wie, ich bringe jetzt mein neues Album raus, ich brauche jetzt hier einen tollen Mischer oder ich brauche einen Lichtmenschen oder ich brauche eine neue Cellistin oder wie auch immer, dass wir uns da wirklich unterstützen, weil es tatsächlich immer noch so ist, dieses Gefühl von, als Frau ist man hier so ein bisschen alleine auf dem Feld der Musikindustrie und kämpft sich auch nach vorne, so, ja, und wenn du dann jemanden hast vor dir, der in den gleichen Themen steckt, der weiß, wie schwierig das manchmal ist, sich zu behaupten oder gehört und gesehen zu werden, dann ist das unglaublich hilfreich und emotional auch so ein Backup.
Du hast jetzt schon viel Erfahrung. Hat es sich denn verbessert?
Alleine in den letzten 10 Jahren hat sich doch wahnsinnig viel getan. Erstmal wird man als Frau viel mehr gefördert, also auf offizieller Ebene. Es gibt viele tolle Förderprogramme, das finde ich sehr gut. Und natürlich ist es schon thematisch was anderes geworden in den Medien. Aber trotzdem sind die Verhaltensmuster immer noch die alten. Und wir können uns das ja vorstellen, der Mensch bewegt sich unglaublich langsam in seiner Entwicklung. Und dann begegnet dir immer noch sowas. Du spielst ein Konzert und danach kommt ein Fan, ein männlicher Fan, und sagt dir, ja, das war gut, aber das hättest du doch besser machen können.
Ja, und wie reagierst du dann?
Ich spiegel das dann in dem Moment und dann sage ich, hey, sag mal, wenn ich jetzt hier männlicher Künstler wäre, oder wie kommst du eigentlich dazu, mir das zu erzählen? Und dann gibt es schon perplexe Gesichter.
Dein neues Album trägt den Titel, bitte sag du ihn mal.
Hira F.
Warum so kompliziert?
Ich finde es ja nicht so kompliziert. Es ist ein walisisches Wort. Es ist eigentlich ein unübersetzbares Wort für einen Ort unserer Sehnsucht, den es so vielleicht nie gegeben hat oder nie geben wird oder den wir verloren haben. Es kann ein Ort sein oder ein Mensch. Und das ist ganz interessant. Ich habe das Wort gewählt, weil es so ähnlich wie das Wort Heimat im Deutschen ist. Das gibt es auch nicht in jeder Übersetzung. Es beschreibt einen Platz oder einen Zustand und auch einen emotionalen Zustand. Und Wales, ich war selbst tatsächlich noch nie in Wales, aber ich stelle mir das immer ähnlich schön vor wie Neuseeland oder Norwegen. Und also irgendwie so ein starker Naturort, der in irgendeiner Form so ein bisschen Zauber hat.
Warum ist dir die Natur so wichtig? Weil du mitten in Kreuzberg wohnst?
Unter anderem, weil ich mitten in Kreuzberg wohne und das natürlich ein toller Ausgleich ist. Aber ich ziehe meine gesamte Kraft aus der Natur und ich verbringe auch so viel Zeit wie möglich in der Natur. Ich bin jemand, der immer schon gerne wandern gegangen ist und das habe ich ja schon in der Kindheit im Prinzip so eingeführt. Und ja, ich kann das total gut, stundenlang alleine irgendwo einen Berg hochzulaufen, ohne einem Menschen zu begegnen. Und ich finde, es ist eine Art Meditation, wo man so ein bisschen alles durcharbeiten kann, was einen beschäftigt. Mich beschäftigen halt wahnsinnig viele Dinge. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so ein sensibler Mensch bin, dass ich unglaublich viel Schwingungen und Spannungen und Zwischenmenschliches in mir verarbeiten muss. Und das schaffe ich durch die Musik und auch eben durch den Aufenthalt in der Natur.
Was würdest du dir denn für dich wünschen? Also jetzt auch für dein zweites Soloalbum?
Ich möchte gerne so viel live spielen wie möglich. Ich würde wahnsinnig gerne auch international spielen, also in Europa auf Tour sein. Und ja, ich möchte einfach, dass es die Menschen in irgendeiner Form erreicht und sie berührt und sie sich darin auch ein bisschen Trost holen können und Freude.
Dankeschön.
Sehr gerne. Danke dir, Anja.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.